Okay, die Gemüter des Menschensohn. Und ich sehe hier zwei, vielleicht eine dritte, die nicht erwähnt ist, aber es gibt auch Gemüter der anderen Menschen, die waren ein bisschen aufgeregt darüber, wovon wir reden werden. Lasst uns das Markus-Evangelium aufschlagen, Kapitel 3. Markus 3. Na, wir hatten vier Situationen in den letzten vier Wochen, wo die Leute Anstoß nahmen an Jesus. Er geriet in die Kritik. Das tut er auch dieses Mal wieder. Lesen wir in die Stelle hinein. Und er ging wiederum in die Synagoge. Und es war dort ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie lauerten ihn auf, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Und er spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte: Steh auf und tritt in die Mitte. Und er spricht zu ihnen: Darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Das Leben retten oder töten? Sie aber schwiegen. Und indem er sie ringsumher mit Zorn ansah, betrübt wegen der Verstocktheit ihres Herzens, sprach er zu dem Menschen: Strecke deine Hand aus. Und er streckte seine Hand aus. Und er streckte sie aus, und seine Hand wurde wieder gesund wie die andere. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten sogleich mit den Herodianern Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Okay, wir haben in den vergangenen Botschaften gesehen, dass es oft einen Hintergrund gibt. Der Hintergrund zu dieser Geschichte in den ersten zwei Versen: Und er ging wiederum in die Synagoge. Die Synagoge in Kapernaum, die schon einmal erwähnt wurde. Und es war dort ein Mensch. Nun, ich weiß nicht, ich müsste mich erkundigen, ob verkrüppelte Menschen in den Tempel hineingehen durften. Weiß jemand das? Ich weiß, die Priester durften nicht eine Missbildung haben, aber ob die anderen, wenn man nicht unrein war, konnte man vielleicht rein. Aber war man unrein, dann konnte man nicht rein. Ein Mann mit einem verdorrten Hand. Letzten Abend hatten wir Männerbegegnung und ich habe Dr. Lothar hier darüber sprechen gehört. Ich weiß nicht, ob du wusstest, dass wir wieder in dieser Stelle sein würden, aber du hattest davon gesprochen, dass wenn ein Knochen nicht richtig gesetzt wird nach einer Verletzung, dass das zu so etwas führen kann. Und als ich dann gelesen habe in den Kommentaren heute, haben Sie das bestätigt, was du sagtest? Das war nicht sowas wie, ich muss mir überlegen, wie diese hießen damals, Thalidomid oder Contergan, wo die Leute durch Medikamente, die Mütter eingenommen haben, verkrüppelt zum Leben kamen oder, ja, sagen wir, nicht ganz gesund. Aber nein, in dieser Situation, von der Sprache her, glauben wir, dass dies durch einen Unfall, durch irgendeine Verletzung passierte, irgendwas nachträglich. Vielleicht war es eine Krankheit oder, wie gesagt, eine Verletzung. Aber anders als der Mann, der im Tempel war in Apostelgeschichte 3 und 4. Nun, er hatte war nie gelaufen und war lahm sogar von der Geburt an. Okay, und sie, nun, wir wissen nicht sofort, wer sie ist, aber gehen wir ein paar Verse zurück oder schauen wir ein paar Verse weiter, in Kapitel 3, Vers 6 oder Kapitel 2, Vers 24. In diesem unmittelbaren Kontext, Zusammenhang, sehen wir, dass es die Pharisäer sind. Und es gab andere Menschen, die wir später noch einmal erwähnen werden. Nun hat es dann eine Frage gegeben, die sie aber nicht laut über ihre Lippen, also worauf die Antwort sie nicht laut über die Lippen gebracht haben. Die Frage, wenn man die verschiedenen synoptischen Evangelien liest, die wurde sowohl von den Pharisäern gestellt als auch von Jesus. Und es hieß auch davor, er kannte ihre Gedanken. Also da haben wir drei verschiedene Dinge. Jesus weiß, was sie denkt, bevor sie es sagen. Und dann stellen sie die Frage laut und dann wiederholt Jesus die Frage. Oder Jesus äußert die Frage und sie sagen, ja, das wollen wir wissen. Und sie wiederholen dann die Frage. Seht ihr, es muss ja keine Probleme geben. Man muss nicht sagen, ein Evangelium liegt falsch und die anderen zwei richtig oder umgekehrt. Nein, das heißt harmonisieren. Es ist nicht immer einfach, das zu tun. In diesem Fall, denke ich, ist das nicht so ein großes Problem, diese miteinander in Einklang zu bringen. Und wie war die Frage, die Jesus gestellt hat? Denn sie lauerten ihn auf, also sie schauten ihn direkt auf die Finger oder, wie wir gestern gehört haben, einem über die Schulter schauen, aber in negativem Sinn. Sie folgten ihm auf Schritt und Tritt. Und manchmal sagt man, man schattiert einen Menschen, wenn man immer so in der Nähe bleibt und beobachtet. So waren diese Menschen, aber es war nicht, weil sie so fasziniert waren, sondern sie wollten ihn in einem Fehltritt ertappen. Und das ist ihnen nicht gelungen. Sie lauerten ihn auf, ob er ihn am Sabbat heilen würde. Ob und ob. Ja, er würde das machen. Und für sie, wenn es nicht um Leben ging, verzichteten sie auf Arbeit. Aber wenn sie wussten, dass ein Leben aufs Spiel steht, auf dem Spiel steht, dann waren sie schon bereit, das Leben zu retten. Und wenn es auch das Leben eines Schafs war. Ich will ja nicht sagen, dass das verkehrt ist. Ich finde es sehr schön, wenn, und ihr habt vielleicht solche Videos gesehen, wo ein Reh, normalerweise gehen die Leute hinaus zu Hunderten oder Tausenden in verschiedenen Ländern und erlegen Wild. Aber irgendwie, wenn ein Tier sich verfangen hat, und auch wenn es nur ein Kojote ist oder so etwas, wenn das durch ein Unfall geschehen ist, dann haben die Menschen manchmal mit dem Tier Mitleid. Ein Pferd, das sich nicht befreien kann aus einem Fluss, oder ein Hirsch, er kann sich nicht befreien aus dem Sumpf oder was auch immer. Ein Reh verfängt sich zwischen den Brettern eines Zauns. Oder ein Pharisäer hat ein Schaf. Und das Schaf fällt in die Grube und es ist Sabbat. Was macht er? Natürlich zieht er sein Tier raus. Und das geht ganz in Ordnung. Und wie viel mehr dann, wenn es ein Mensch ist? Sie lauerten ihm auf, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten nach ihrem Gesetz. Also für sie ging es um eine gesetzliche Frage, nicht um eine moralische. Jesus hat das dann aber umgekehrt und machte das in eine moralische Frage. Und er spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, steh auf und tritt in die Mitte. Nicht weil Jesus in der Mitte war, aber er wollte, dass dieser sich in die Mitte bewegt. Und vielleicht denkt ihr, das ist ja peinlich. Und ich weiß nicht aus erster Erfahrung, aber Menschen, die behindert sind, körperlich behindert sind, sie gewöhnen sich vielleicht daran. Es gehört einfach zu ihrem Wesen. Ja, sie wissen, die Menschen gucken sie ein zweites Mal an, aber irgendwann mal lass das sie kalt. Also ich glaube nicht, dass sie sich jedes Mal darüber ärgern. Eher sagen sie, ihr habt ja ein Problem, nicht ich. Aber hier, dieser Mann, Jesus sagt, bitte geh in die Mitte. Er geht in die Mitte. Vielleicht weiß er, was er tun wird. Vielleicht ist er hoffnungsvoll. Ich weiß nicht. Aber er geht dann in die Mitte und er hat die gelähmte Hand. Nicht Arm, sondern Hand. Nur die Hand. Lukas, der Arzt, sagte, es war seine rechte Hand. So etwas fällt einem Arzt auf. Und die Tradition, eine alte Tradition, sagt, dass dieser ein Maurer war und er konnte nicht arbeiten wegen dieser Verletzung. Ja, die Menschen denken sich allerlei aus, aber dann stellt Jesus eine Frage. Und ich möchte es auch noch einmal lesen. Darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Und ich weiß, es heißt nicht Gutes wirken und Böses wirken, aber wenn man Gutes tut, dann tut man was. Und wenn man Böses tut, tut man auch etwas. Es ist nicht, dass wenn du Gutes tust, du etwas tust. Und wenn du Böses tust, tust du gar nichts. Beide tun was. Und sie regten sich darüber, dass er etwas tat am Sabbat. Und sie waren vor diese Frage gestellt. Kann man am Sabbat etwas Gutes tun? Tja. Kann man am Sabbat etwas Böses tun? Man darf eigentlich nie Böses tun, auch am Sabbat nicht. Das waren die zwei Extreme. Und manche Leute mögen es gerne, entweder schwarz oder weiß. Keine Graubereiche, Grauzonen. Dann stellt er aber eine folgende Frage oder ergänzt diese Frage und sagt, das Leben retten? Ja, okay, das war für sie auch kein Problem. Oder töten? Nee, töten durfte man nicht. Und sie haben nicht gesagt, hey, das ist ja eine unfaire Frage. Sie haben die Frage einfach stehen lassen. Ja, kein Problem. Man darf Gutes tun, man darf ein Leben retten. Jesus sagt, okay, wenn man das Große tun kann, wenn man Gutes tun kann, wenn man ein Leben retten kann, dann alles, was so in diesem Bereich Leben retten ist, kann man auch machen. Es muss ja nicht immer nur Leben retten sein. Es kann ja auch Lebensqualität verbessern. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht und in Jakobus 4,17 heißt es, wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Wenn du die Möglichkeit hast und etwas nicht tust, dann kann das eine Sünde sein. Und sie waren dafür, dass man diesen Mann in seiner Misere lässt einen weiteren Tag, auch wenn es nur ein weiterer Tag war. Hätte auch sein letzter Tag sein. Wir wissen ja nicht, wie lange wir leben. Aber für sie waren sie bereit, ihn noch einen weiteren Tag leiden zu lassen und dieses Leid tragen zu lassen. Und Markus ist der einzige Evangelist, der sagt, und sie schwiegen. Und er ist auch, abgesehen von einem Fall, der einzige Evangelist, der schreibt, dass Jesus herumschaute. Ich glaube, ich habe das in meinen Notizen. Moment. Ich nehme mir die Zeit dafür. Hier schaut er sich die Leute an. Wir werden sehen, mit was für einem Blick. Aber er schaute sich die Menschen an. In einer anderen Situation, sagt Markus, schaute er herum und sagte, schaut, das sind meine Mütter und Schwester und Brüder. Dann gibt es die Frau, die den Blutfluss hatte. Das heißt, dass Jesus sich umdrehte. Er schaute herum, schaute die Frau an. Es gab eine andere Situation mit dem reichen Jüngling. Er ging traurig hinweg. Und der Herr Jesus Christus, offensichtlich, schaute ihn traurig an, als der Mann sich von ihm traurig entfernte. Er schaute und schaute und schaute, bis er verschwand. Und dann erst drehte er sich um und sprach die Jünger an und sagte, wie schwer ist es für ein Reicher in das Reich Gottes hineinzugehen. Es heißt ein weiteres Mal, dass er in den Tempel hineinging und schaute sich um. Er schaute sich alles an und dann ging er hinaus auf den Berg der Oliven, Ölberg. Nur einmal wird dieses Wort gebraucht für Menschen, abgesehen von dem Herrn Jesus Christus. Ihr wisst ja, wo die Jünger, die drei, auf dem Berg der Verklärung waren. Und dann fielen sie, glaube ich, auf ihr Angesicht. Und als sie dann wieder aufstanden und schauten herum, sahen sie nur Jesus. Sie schauten herum, niemand da. Moses ist nicht da, oder Mose. Und Elias war nicht da. Sie sahen nur Jesus. Einmal hat jemand erwähnt, dass Markus kein Augenzeuge war. Er schrieb ein Evangelium, aber das basiert auf Augenzeugen oder einen. Wahrscheinlich von dem Petrus. Petrus hat ihn über diese Begebenheiten informiert. Und offensichtlich hat das wirklich einen Eindruck auf Petrus gemacht. Ich kann mir vorstellen, Petrus hat den Herrn ganz genau angeschaut, hat ihn wirklich aus nächster Nähe betrachtet und konnte sich wirklich sehr an seine Gesichtsausdrücke und Geste und Bewegungen erinnern. Und jetzt in Vers 5. Er schaute, indem er sie ringsumher ansah, und das heißt mit Zorn. Das ist das einzige Mal, wo es heißt, dass der Herr Jesus Christus die Menschen mit Zorn ansah. Aber es ist da, es ist inspiriert, einmal reicht. Und das ist für manche Menschen vielleicht ein Problem, dass er, der sündlose Sohn Gottes, Menschen mit Zorn anschauen würden, anblicken würden. Ich möchte, dass wir uns aber kurz Gedanken machen dazu. Jesus ist Sohn Gottes. Er hat dasselbe Wesen wie Gott, denselben Charakter wie Gott. Und wir lesen in der Bibel immer wieder von dem Zorn Gottes. Und meistens denken wir an den Zorn des Vaters. Wir haben das gerade gelesen, oder? Gesungen? Wo war das hier? In Strophe 2. Das ewige Wort als Mensch geboren, Gott offenbart in einem Kind, der Herr der Welt verlacht, verhöhnt und von den Seinen abgelehnt, doch dort am Kreuz, wo Jesus starb und Gottes Zorn ein Ende fand, trug er die Schuld der ganzen Welt und so weiter. Also Gott ist gegen die Bosheit und das Böse bei den Menschen und überhaupt, wo er sie vorfindet, zornig. Und der Herr Jesus Christus hat denselben Charakter und obwohl er seinen Zorn manchmal unterdrückte und er hat die Leute nicht ausradiert oder vernichtet, hätte machen können, aber er macht es nicht, wird er aber eines Tages in seinem Zorn die Welt richten. Und davon lesen wir eine ganze Menge aus der Offenbarung. Und mir sind die Worte in Erinnerung, wo sie zu den Bergen und zu den Steinen schreien und sagen, fallt auf uns und rettet uns von dem Zorn des Lammes. Nun, Lamm, ein Lamm mit Zorn. Manche haben Erfahrung mit Lämmern. Ich sehr wenig, aber ich habe nie einen zornigen Lamm gesehen. Selbst wenn sie spielen, denke ich nicht, dass sie zornig sind. Aber der Lamm, das Lamm Gottes, Jesus Christus, der erhöhte und kommende Sohn Gottes, wird sehr zornig mit der Erde sein und mit den Menschen. Und sie werden sich wünschen, sie könnten von seinem Zorn errettet werden. Er sah sie mit Zorn an. Aber dann heißt es gleich, betrübt wegen der Verstocktheit ihres Herzens. Und das Wort für er sah sie mit Zorn an, ist in seiner Form, er blickte sie kurz mit Zorn an. Also es flammte auf, war kurz, aber die Zeitform des Wortes für er war betrübt, bedeutet, dass das langanhaltend war. Er war betrübt, er erfuhr Gram, Kummer, Trauer, Betrübnis, auch Ärger. Warum? Er war betrübt, er war traurig wegen der Verstocktheit ihres Herzens. Und Verstockung ist etwas, was ein Prozess ist, ein Werdegang. Man ist nicht auf einmal verstockt. Bei Wasser, wenn die Energie weicht und man den Nullpunkt erreicht, dann wird es ganz schnell hart, starr. Und alles, was flüssig war, erreicht bei kalten Temperaturen irgendeinen Punkt und wird starr, soweit ich weiß. Alles. Okay, ich weiß nicht, ob Sauerstoff hart sein kann. Aber okay, die meisten, die Flüssigkeiten werden hart, denke ich. Ein Herz aber wird nicht sofort hart, wenn es verstockt wird. Ein Mensch verstockt sich über einen Zeitraum hinweg. Und diese Menschen waren dabei, ihr Herz zu verstocken. Sie waren dabei, einen Punkt zu erreichen, von dem man sich schwer erholt, wenn überhaupt. Wenn wir in der Bibel von verstockten Herzen hören und lesen, dann ist es meistens ein Zustand, von dem man sich nicht wieder erholen kann. Deshalb, also gut, das ist jetzt aus dem Stegreif, und vielleicht denkt ihr an Beispiele, aber ich kann mich nicht an eine Situation erinnern in der Bibel, wo jemand aus diesem Zustand zurückgekommen ist. Vielleicht. Aber es heißt viel eher, verstockt euch nicht. Tut es nicht. Als würde man sagen, hey, wenn es passiert, dann wird es schwer sein, wieder davon wegzukommen. Er war betrübt wegen der Verstocktheit ihres Herzens. Sie wussten die Antwort. Sie haben es nicht über ihre Lippen gebracht. Sie wollten es nicht zugeben, dass er recht hatte. Also schwiegen sie. Und übrigens werden die Menschen so ein anderes Mal schweigen. Wenn man vor Gott ist, wird einem die Spucke wegbleiben oder was auch immer. Also man wird ja da nichts zu sagen haben. Man wird wissen, ich bin schuldig und ich habe ja keine Verteidigung. Und er sprach dann zu dem Menschen, zu diesem Menschen, strecke deine Hand aus. Und noch war die Heilung nicht passiert. Jesus sagte einfach, streck deine Hand aus. Indem er seine Hand ausstreckte, wurde seine Hand wieder gesund. So gesund wie die andere auch. Moment einmal, ich bin kein Arzt. Aber ich weiß von Situationen, wo die Ärzte einem Menschen ein Knochen wieder brechen musste, damit sie es richtig wachsen lassen. Aber das ist sehr aufwendig, schmerzhaft natürlich, und dann dauert der Heilungsprozess schon länger. Also vielleicht hat man dann diese Titanplatten oder Schrauben oder sogar irgendein Gerüst, Das habt ihr vielleicht gesehen bei sehr schlimmen Brüchen. Und es dauert alles bei jüngeren Menschen weniger Zeit, bei älteren Menschen viel länger. Und bei diesem, er streckte seine Hand hinaus, die Hand war noch nicht heil, und auf einmal war es normal. Und Jesus machte das durch seinen Befehl, durch die Kraft Gottes, weil er der Sohn Gottes ist. Er tat das, ohne irgendetwas sonst machen zu müssen. Er musste ihm keine Medikamente verabreichen. Er musste ihn nicht einmal anrühren. Manchmal hat Jesus die Menschen angerührt, als er sie heilte. In diesem Fall sagt er einfach, streck deine Hand aus, und die Hand war heile. Wurde wieder gesund wie die andere. Nun, drei Menschengruppen gehen ihre getrennten Wege. Die Pharisäer gehen hinaus. Und ich weiß nicht, ob die Herodianer in dem Haus waren. Das heißt, die Pharisäer gingen hinaus und sie redeten mit den Herodianern. Wer waren die Herodianer? Wer waren die Pharisäer? Die Pharisäer waren sehr religiöse Menschen. Sie wollten gerne sehen, dass Israel ein unabhängiger Staat ist. Nicht unter Rom, sondern unabhängig. Und kann sich selbst regieren. Und die Pharisäer wollten einen König haben. Mehr dazu gleich. Die Herodianer wollten auch, dass Israel ein unabhängiger Staat ist. Sie waren aber, wie ihr Name aussagt, bereit, einen König zu haben, der aus dieser Dynastie war, der Herodianer. Also es gab diese, wie hießen sie, Herodos, wie sagt man, Herodes. Okay, und ich weiß nicht, was die Mehrzahl ist, aber die Pharisäer sagten, niemals, wir wollen ja keinen Herodes über uns regieren haben. Sie wollten einen Davidschen König, einen König aus der Dynastie Davids. Also diese beiden waren in manchen Sachen ähnlich, aber in diesem einen Punkt waren sie sehr verschieden. Und sie haben sich nicht gegenseitig ertragen. Aber in diesem Fall gingen die Pharisäer hinaus und sie hielten Rat mit den Herodianern. Sie hatten einen gemeinsamen Feind, und der Feind war Jesus, aus ihrer Sicht. Die Pharisäer, und dann gab es die zweite Gruppe, Jesus und seine Jünger. Sie gingen auch für sich zuerst. Und dann eine dritte Gruppe rückte nach. Und das war eine sehr große Gruppe in den Versen 7 bis 9. Und ich kann euch nicht sagen, denn ich habe mich darauf nicht vorbereitet. Aber es gibt hier verschiedene Bereiche. Tyrus, Zidon, Idumea, ich weiß, wo das ist, und so weiter. Die kamen dann aus allen Himmelsrichtungen quasi und fanden Jesus, denn er tat so viel Großes. Wie viel er tat, heißt es am Ende von Vers 8. Ach, die Herodianer, nebenbei gemerkt, kommen nur noch einmal vor in der Bibel. Die kommen an zwei anderen Stellen vor, aber es handelt um dieselbe Situation. Und das war kurz bevor Jesus ans Kreuz ging, stellten sie die Frage bezüglich, ist es richtig, Steuer abzugeben an den Kaiser oder nicht? Und die Herodianer würden sagen, ich weiß nicht, was sie sagen würden, ehrlich gesagt. Aber es war, für sie war das nicht so wichtig. Sie dachten nur, wenn er so antwortet, haben wir ihn, und wenn er so antwortet, haben wir ihn auch. Er wird einen Fehler begehen, so oder so. Tat er aber nicht. Okay. Ja. Und jetzt stehen sie dumm da. Taten sie auch vorher, aber es war nicht so offensichtlich. Jesus hat eine Frage gestellt, die sie nicht antworten wollten. Jesus hat einen Mann geheilt, den sie nicht heilen konnten, aber den sie nicht haben geheilt wollen. Sie wollten nicht, dass er geheilt wird, zumindest nicht an dem Sabbat. Und sie gingen hinaus. Sie trennten sich von dieser Gruppe und überlegten sich, wie sie es ihm zurückzahlen könnten. Jetzt schaue ich ein letztes Mal auf die Stelle und ihr überlegt euch auch, was euch während dieser Zeit aufgefallen ist. Aber in welcher Gruppe würden wir sein? Und wie würden wir auf so etwas reagieren? Wie sollte man darauf reagieren? Er ging wiederum in die Synagoge und es war dort ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand und sie lauerten ihn auf. Würdest du so etwas machen bei dem Herrn Jesus Christus? Ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Haben wir so einen Geist, also sind wir so, dass wenn wir einen Rivalen haben und er ist vielleicht ein guter Mensch, dass wir aber nur froh sind, wenn wir bei ihm etwas vorfinden können. Oder sagen wir so, es gibt vielleicht einen guten Prediger in einer anderen Gemeinde. Wir sehen ja nicht alles in Bezug auf die Lehre gleich. Und dann wird er bei irgendeinem Fehltritt ertappt. Und wie reagierst du dann? Freust du dich darüber? Ach schön, ich meine innerlich nur. Oder bist du traurig darüber? Lesen wir dann weiter. Und er spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, steh auf und tritt in die Mitte. Und er spricht zu ihnen, darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Nun, da kann man aber sagen, arbeiten ist moralisch gut. Man darf das am Sabbat nicht tun, das stimmt. Aber dürfte man das Leben retten oder töten? Sie schwiegen. Wirst du schweigen? Oder kannst du dann vielleicht so ehrlich sagen, ach weißt du Herr, du hast recht, ich habe falsch gedacht. Gib Gott einfach recht. Es geht ja nicht da, um Gesicht zu bewahren. Und dann, der Herr Jesus Christus schaute mit Zorn. Nun, wir müssen vorsichtig sein. Es gibt Dinge, die uns auf die Palme bringen und wenn Menschen gegen das Offensichtliche und gegen die Moral und gegen Gott sind, dann es gibt Dinge, worüber ein Mensch zornig sein kann, aber wir Menschen, wir haben die sündhafte Natur und allzu oft ist unser Zorn nicht, oder zitiere ich einfach Jakobus 1, 19 und 20. Da heißt es, meine Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn, denn eines Mannes Zorn, denn der Zorn des Mannes, heißt es, denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht die Gerechtigkeit Gottes. Und unser Zorn vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Müssen vorsichtig sein. Aber dann war er betrübt. Und wenn wir zornig sind, weil die Leute sich daneben benommen haben, sind wir aber betrübt, wie sind unsere Gemüter, unsere Gefühle den Menschen gegenüber? Und sind wir betrübt, weil sie verstockt sind? Ach, ich wünschte, sie würden nicht verstockt sein. Gut.